herzlich willkommen zur ersten Folge von 2020, der Weg ins Weiße Haus. Heute möchten wir uns der hypothetischen Frage stellen, dass mein Co-Host Albert Präsident werden möchte.
Ja, Felix, da hast du ja was Feines mit mir vor. Da bin ich ja mal gespannt, rauszufinden, wie ich amerikanischer Präsident werden kann. Wo wollen wir denn loslegen?
Ich würde sagen, ganz am Anfang, es gibt drei formale Voraussetzungen, die die Verfassung an dich stellt, die Verfassung der Vereinigten Staaten, und du erfüllst leider nur eine davon. Du bist nämlich mindestens 35 Jahre alt.
Tja, so ein, ja, jetzt hast du mein Alter verraten. Nein, das habe ich schon bei der Nullnummer verraten. Ist okay.
Die anderen beiden formalen Voraussetzungen sind, dass mindestens ein Elternteil von dir Amerikaner sein muss. Man nennt das Natural Born Citizen. Und das ist genau diese Voraussetzung. Deshalb kann Arnold Schwarzenegger auch nie Präsident der Vereinigten Staaten werden, auch wenn es da immer mal wieder Rufe nach gab. Und du musst für 14 Jahre in den USA gewohnt haben.
Okay, und müssen diese 14 Jahre, müssen die ununterbrochen sein oder kann man da auch mal, summiert sich das auf oder ist es so, dass quasi, wenn ich mal ausreise oder länger in einem anderen Land wohne, dass ich dann wieder zurück in die USA muss und dann fängt das Zählsystem wieder von vorne an?
Das summiert sich auf. Also 3 Jahre hättest du schon. Nach deiner eigenen Aussage fehlen noch 11. Du könntest es, also hypothetisch, könntest du diese Anforderung, diese Hürde noch nehmen.
Okay.
Aber nehmen wir mal an, alles wäre perfekt und du würdest diese drei Voraussetzungen erfüllen. Dann müsstest du zuerst mal dich entscheiden zu kandidieren.
Okay, aber ich habe immer noch das so im Hinterkopf, dass man in den USA geboren sein muss, weil es gab ja dann bei Obama lange Zeit dieses Thema mit der Geburtsurkunde. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, aber da haben ja gewisse Verschwörungstheoretiker ja in den Raum gestellt, dass Obama ja gar nicht in den USA geboren ist und somit kein Amerikaner ist und eigentlich gar nicht Präsident sein dürfte.
Nee, also eigentlich reicht es wirklich, wenn einer deiner Elternteile amerikanischer Staatsbürger ist oder Staatsbürgerin in diesem Fall.
Okay. Das war jetzt eine Information, die ich nicht wusste. Also für mich war das immer ganz klar, also der Arnie darf nicht Präsident werden, weil er nicht in USA geboren ist, weil ich glaube, amerikanische Staatsbürgerschaft hat er ja mittlerweile. Aber ich dachte eigentlich immer, dass es damit zu tun hat, wo man geboren worden ist.
Ja, dem ist nicht so. Aber gehen wir mal einfach zu Schritt 2 über.
Okay.
Du musst kandidieren. Du musst einfach zur FEC gehen, der Federal Election Commission, und sagen so, ich möchte für die Präsidentschaft kandidieren. Du musst dich da anmelden mit so einem Formular. Die sind auch öffentlich einsehbar. Und dann stehst du quasi auf dem Wahlzettel. Quasi, ne?
Okay, also ich gehe da zu dieser Election-Kommission, sage, hey, ich möchte Präsident werden, die geben mir dann so ein Schreiben, das ich ausfüllen muss und dann geht's los.
Exakt, genau. Du kannst als Independent einfach kandidieren, ohne eine der großen Parteien in deinem Nacken quasi. Du musst eine gewisse Anzahl von Unterschriften noch sammeln, das ist nicht anders als in Deutschland, aber auf jeden Fall ist das möglich.
Ist Bernie Sanders so jemand? Weil ich glaube, Bernie Sanders ist kein Demokrat eigentlich von der Parteizugehörigkeit her, oder?
Das stimmt. Der ist ja Senator und der wurde als unabhängiger Senator gewählt. Der ist kein Mitglied der Demokratischen Partei, hat sich aber für die Wahl 2016 und auch für die Wahl 2020 jetzt als bei der Demokratischen Partei angemeldet und möchte für die Partei kandidieren. Das hat verschiedene Gründe. Es gab bisher in der amerikanischen Geschichte nur einen unabhängigen Präsidenten, das war George Washington, der erste Präsident.
Oh, okay, das ist schon eine Weile zurück, ne?
Genau, und Independent-Kandidaturen haben eigentlich kaum eine realistische Chance zu gewinnen. Der Kandidat, der einer Independent-Kandidatur, einer Independent-Präsidentschaft am nächsten gekommen ist nach George Washington, war Ross Perot. In 92 und 96 hat er kandidiert und der hat 18,91% der Stimmen errungen und in Maine und in Utah sogar um die 30%.
War das dann bei der aktuellen oder Präsidentschaftswahl? Also das war jetzt nicht sozusagen nicht in den Vorwahlen, sondern bei wirklich bei der Wahl, die dann zum Schluss war und den Präsidenten festgelegt hat.
Genau. Okay. Das ist so. Man merkt auch, dass immer wieder mal Milliardäre damit kokettieren oder überlegen zu kandidieren. Aktuell ist es Howard Schultz, der Starbucks aufgezogen hat. Der möchte 2020 antreten als moderater Kandidat, quasi zwischen Republikanern und Demokraten. Und auch Michael Bloomberg hat sich das schon öfter überlegt, aber der hat jetzt zur Wahl 2020 einen Blogpost veröffentlicht auf seiner eigenen Webseite, wo er erklärt, dass alle Daten dagegen sprechen, dass man als Independent wirklich gewählt werden kann und dass sein größtes Ziel ist, Trump aus dem Amt zu jagen, und er würde nur dazu führen, dass der demokratische Vote gesplittet wird. Also er ist den Demokraten sehr nahe. Und er sagt, das wird nur dazu führen, dass 50% der Amerikaner für Donald Trump stimmen, 30% der Amerikaner für die Demokraten und 20% der Amerikaner für ihn, also der demokratische Vote, aufgeteilt wird. Und das ist halt als schlecht anzusehen. Und die gleiche Gefahr besteht halt bei Howard Schultz, dass er den Vote so splittet, dass die Demokraten im Endeffekt verlieren, obwohl eine Mehrheit der Wähler gegen Donald Trump stimmen würde.
Also es geht bei dieser Wahl 2020 wirklich darum, sozusagen mit vereinten Kräften mit vereinten moderaten Kräften einen Kandidaten aufzustellen, der Donald Trump schlagen kann.
Genau, und so eine Independent-Kandidatur könnte das Ganze torpedieren. Das sagt Michael Bloomberg. Howard Schultz sieht das anders, aber da kann es halt auch immer so ein bisschen sein, dass es was mit Legendenbildung und mit Ego zu tun hat. Aber wenn man sich die Sachlage anschaut, dann würde ich Michael Bloomberg auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, das kann natürlich auch bei den Republikanern passieren, dass da jetzt so ein Ted Cruz sagt, okay, ich kandidiere als Independent. Das ist eine Möglichkeit, das wird aber nicht passieren. Häufig sind es gemäßigte Kandidaten, die das machen wollen. Und so eine Drittkandidatur kann halt auch wirklich fast nur erfolgreich sein, wenn ein Thema von den beiden großen Kandidaten und Parteien nicht besetzt wird, das den Wählern aber so wichtig ist, dass die einen dritten Kandidaten wählen würden, beziehungsweise das kann auch eine komische Mischung sein von Positionen. Also, dass du nicht sagst, ich habe jetzt nur linke Position oder nur rechte Position. Das kann auch sowas sein, wie du bist, was Fiskalpolitik angeht, bist du komplett auf der Seite der Republikaner. Du bist aber auch komplett für Abtreibung und möchtest das möglichst einfach machen. Das wäre so ein Spannungsfeld von Positionen, wo es sich lohnen könnte, eine Drittkandidatur aufzuziehen und damit einen gewissen Anteil der Wähler abzugreifen, aber würde trotzdem dazu führen, dass der Vote gesplittet wird und Donald Trump wahrscheinlich wiedergewählt wird.
Also das kann ich aus meiner dreijährigen Erfahrung sagen. Also das Thema Abtreibung, Gun Laws und Steuern waren eigentlich immer so diese Top-Themen, die in der Tagespolitik diskutiert worden sind. Und ja, ich denke, es gibt Kandidaten oder es gibt Politiker, die weder komplett republikanische als komplett demokratische Positionen einnehmen, aber von denen hört man dann eigentlich relativ wenig. Es wird schon immer sehr stark polarisiert, würde ich sagen. Also das ist so meine Erfahrung, aber es hängt natürlich auch mit dem System zusammen. Man hat quasi Fox News und MSNBC auf der anderen Seite und beide Organisationen haben irgendwie zielen irgendwie auf eine bestimmte Gruppe ab. Also die Fox News auf die Konservativen, MSNBC auf die Liberalen und es wird da sehr, sehr gern in absolutistischen Maßstäben gesprochen, würde ich sagen. Aber vielleicht gehen wir darauf mal ein bisschen anders ein. Wenn man so dieses Mediensystem in den USA sich anschaut, ist es ganz gerne so, es gibt quasi nur die eine Seite, die ist gegen Waffen, für Abtreibungen und für Steuern, und es gibt die andere Seite, die ist gegen Abtreibungen, für Waffen und gegen Steuern. Und man könnte fast glauben, dass es dazwischen nichts gibt, Aber das ist natürlich nicht die Realität.
Ich meine, das ist ja gerade in den letzten Jahren schlimmer geworden mit dieser Polarisierung in den Vereinigten Staaten, dass die Positionen wieder nach links und rechts abdriften, wo es vorher sehr in der Mitte war. Und natürlich gab es dann bei den Demokraten sehr linke Menschen und bei den Republikanern sehr rechte Menschen, die auch irgendwie so eine konsistente ideologische Sicht haben auf Themen. Aber das verändert sich natürlich gerade. Mhm. Okay, nehmen wir also mal an, Independent-Kandidatur scheidet aus, weil die Wahrscheinlichkeit, da zu gewinnen, sehr gering ist.
Okay.
Du musst dich also für eine der großen Parteien entscheiden.
Ja, also muss ich in diese Partei eintreten? Ich habe auch mal gelesen, dass Donald Trump auch früher Clinton, also Bill Clinton unterstützt hat. Muss ich eigentlich nicht, oder?
Doch, also du musst da eintreten. Du kannst dich natürlich auch anders entscheiden. Ich glaube, Donald Trump hat früher Demokraten unterstützt, aber du musst schon Mitglied der Partei sein. Bernie Sanders ist halt der Demokratischen Partei beigetreten.
Okay, also ich kann praktisch nicht für die Demokraten kandidieren, ohne ein demokratisches Parteibuch zu haben.
Genau, die Demokraten und die Republikaner wählen einen Kandidaten aus ihrer eigenen Reihe.
Okay, gibt es eigentlich sowas wie ein Parteibuch in den USA, weißt du das?
Das weiß ich nicht, nee, das weiß ich nicht. Ich meine, Parteibücher gibt es ja hier auch in Deutschland nur bei der SPD, glaube ich, oder?
Ja.
Also ich war bei den Piraten lange Zeit Mitglied, da hatte ich kein Parteibuch.
Ja. Müssen wir mal recherchieren. Sollten wir auf die To-Do-Liste gleich mal draufschreiben. Mach ich gleich mal.
Du möchtest jetzt, sagen wir mal, für eine der großen Parteien kandidieren, du möchtest deren Kandidat werden. Was muss man dafür eigentlich tun? Zuerst mal musst du die Vorwahlen gewinnen, beziehungsweise du musst auf der Democratic National Convention oder der Republican National Convention gewählt werden von Delegierten. Mhm. Und die Delegierten werden an die Sieger der Vorwahlen vergeben. In den einzelnen Staaten. Jeder Staat hält eine Vorwahl ab. Das ist seit 1972 so. Bei den Demokraten beispielsweise. Und wenn du da die einzelnen Staaten gewinnst, und unterschiedliche Staaten haben unterschiedliche Anzahl von Delegierten zu dieser Versammlung, die wählen dann da für dich.
Und diese Vorwahlen, die beginnen so langsam jetzt loszulegen, oder?
Noch nicht. Die werden Anfang 2020 losgehen. Traditionell ist Iowa der erste Staat, der eine Caucus abhält. Und New Hampshire ist der erste Staat, der eine Primary abhält.
Okay, was ist denn dann der Unterschied zwischen einem Primary und einem Caucus?
Also die Primaries werden von den Staaten, von den Bundesstaaten organisiert für die Parteien. Das sind staatsweite Wahlen. Da gehst du zu einer Wahlstation hin und kannst wie bei der Wahl an sich auf einem Wahlzettel ankreuzen, wer du meinst, für deine Partei Präsidentschaftskandidat werden soll. Da gibt es auch nochmal unterschiedliche Modelle. In manchen Bundesstaaten dürfen nur Parteimitglieder abstimmen bei der Primary. In manchen Bundesstaaten dürfen auch Menschen, die keiner Partei angehören, abstimmen. Und in manchen Bundesstaaten darfst du dir halt aussuchen, bei welcher du abstimmst. Das ist so ein bisschen unterschiedlich in den USA und deshalb auch ein bisschen schwer aufzudröseln. Und beim Caucus, das ist einfach eine Diskussionsrunde quasi, wo du dich in einer lokalen Turnhalle triffst und dann werden die einzelnen Kandidaten vorgestellt und dann wird mit allen Anwesenden darüber diskutiert, wer gewählt wird. Nach bestimmten Zeitintervallen wird dann rumgefragt, indem man sich in eine bestimmte Ecke des Raums stellt, wer sagt, okay, Hillary Clinton oder Bernie Sanders, wenn wir mal beim 2016-Beispiel bleiben, wer davon feasible ist, also wer denkbar ist. Und wenn man dann über eine gewisse Anzahl von Unterstützern kommt, sagen wir mal 15%, darf man weitermachen. Und wenn ein Kandidat weniger als 15% der Unterstützer bekommt, dann müssen die Leute, die den vorher unterstützt haben, sich aufteilen.
Beim Caucus ist es so.
Genau, beim Caucus ist das so. Beziehungsweise manchmal wird auch per Handzeichen gewählt. Wie gesagt, das ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Und diese Caucuses, die werden meistens von Parteien veranstaltet.
Okay. Gut, also um nochmal zurückzugehen. Also ich ich habe amerikanische Eltern, ich habe 14 Jahre lang in den USA gelebt, ich bin über 35. Ich bin einer Partei beigetreten. Also eigentlich, wenn ich jetzt 2020 Präsident werden möchte, muss ich ja eigentlich fast der Demokratischen Partei beitreten, oder?
Genau, das stimmt. Es gibt auch bei den Republikanern Vorwahlen, aber da kandidieren relativ wenig Menschen, weil der Incumbent, so nennt man das im Amerikanischen oder im Englischen, quasi das Hausrecht hat. Ich meine, der hat so viel TV-Zeit alleine als kostenlose Werbung, weil der seit 4 Jahren im Amt ist, der hat was vorzuweisen. Donald Trump kann sagen, guck mal Leute, ich habe das und das und das und das gemacht und du müsstest sagen, ich möchte das und das und das machen und was vorzuweisen ist immer besser als Visionen zu äußern. Also ich glaube, das ist durchaus schon passiert, dass ein Incumbent in der Vorwahl drohte zu verlieren oder knapp verloren hat, aber normalerweise ist das eigentlich eine relativ geringe Gefahr.
Okay, also als Sitzender, also wenn ich schon Präsident wäre, sozusagen für meine zweite Amtszeit, muss ich jetzt eigentlich nicht in das Vorwahlsystem, außer es würden mich jetzt Kandidaten herausfordern.
So wie ich das verstanden habe, schon, ja.
Okay, und ja, könnte man sich das bei Donald Trump eigentlich vorstellen? Weil es gibt sicher bei den Republikanern auch Leute, die vielleicht nicht ganz so happy mit seiner Politik sind.
Genau das glaube ich auch.
Aber er ist so viel in den Medien, dass er einfach alles dominiert.
Ich meine, er hat ja auch Supporter. Also Donald Trump scheint ja, wenn man den Umfragen glauben darf, selbst nach den verkacktesten Aktionen immer noch irgendwie 40% Zustimmung. Und das ist so seine Basis. 30-40% sind halt die Die-Hard-Supporter, die sich da nicht von abbringen lassen. Und du musst dir überlegen, wenn du jetzt als Kandidat, sagen wir mal, du bist Senator und gehst in die Vorwahl bei den Republikanern gegen Donald Trump und du verlierst da, dann ist dein Name nicht verbrannt, aber dann könnte es bei einer nächsten Kandidatur auf dich zurückfallen.
Okay, also dann warte ich lieber auf 2024.
Genau, bei den Republikanern solltest du vielleicht auf 2024 warten, bei den Demokraten wär jetzt vielleicht ein ganz gutes Zeitfenster. Ich meine, das demokratische Kandidatenfeld ist so groß wie nie und da wäre auch noch sicher Platz für Allwert.
Ja, es sind mittlerweile so knapp an die 50 Leute, was ich so gelesen habe mittlerweile, oder? Die so.
Weiß ich nicht, das ist auch immer so ein bisschen die Frage, wer hat wirklich bei der FEC gesagt, ich kandidiere jetzt und wer hat nur gesagt, ich habe vielleicht Interesse zu kandidieren. Also ich glaube, Joe Biden hat immer noch nicht announced, obwohl der in den Umfragen ganz vorne ist.
Ja, der hat aber im Moment ein bisschen andere Probleme, ne? Der ist recht touchy. Und es haben sich, steht so ein bisschen in der Kritik, weil er anscheinend Frauen gegen ihren Konsent quasi angefasst hat. Das geht jetzt, glaube ich, weniger um sexuelle Belästigung, aber eher so darum, irgendwie bei Bildern, dass er halt den Arm um sie gelegt hat und so. Und steht da ein bisschen in der Kritik gerade und, glaube ich, hat auch so ein Entschuldigungsvideo gerade veröffentlicht. Die letzten Tage. Also das bekomme ich so aus meiner Filterbubble so mit, was mir meine Frau so erzählt. Also im Moment hat er da ein bisschen mit Rufproblemen zu kämpfen. Also vielleicht kann es passieren, dass er auch sich gar nicht einschreibt, wenn da ein Skandal draus wird und wenn ihm das länger nachhängt.
Vielleicht hat er doch gar keinen Bock drauf, das weiß man ja auch nicht, ne?
Ja. Oder es kann, also was ich mir durchaus vorstellen könnte, auch in den USA, ohne jetzt in Verschwörungstheorien abzudriften, aber dass das auch durchaus politisches Kalkül ist, dass solche Vorwürfe jetzt zu diesem Zeitpunkt auch hochkommen.
Ja, also das glaube ich auch, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass Donald Trump das berühmte Access Hollywood Tape hatte während des Wahlkampfs. You can grab them by the pussy, they let you do anything. Dann ist es halt auch von Fox News ein bisschen Doppelmoral, ne? Oder ja. Doppelmoral hoch 10. Was Joe Biden gemacht hat, ich hatte auch jetzt ein Statement von einer Frau gelesen, der er die Medal of Honor verliehen hat und wo dann die Medien sagten, da war er zu touchy, dachte, ja, wir kennen uns und das war voll okay. Aber ja. Albert, wir sollten uns hier nicht in solchen Dingen aufhalten. Ich glaube, wir sollten weitergehen.
Ja.
Und zwar, was zu den Vorwahlen, glaube ich, noch wichtig ist zu sagen aktuell, dass Iowa und New Hampshire als erste Bundesstaaten wichtig sind zu gewinnen, weil das können sogenannte Keystone States werden. Also selbst wenn du als Underdog-Kandidat dahin kommst und sagst, okay, du kannst in Iowa und New Hampshire schon mal gewinnen, dann kann dir das schon so eine Welle geben, die dich durch die anderen Vorwahlen ein bisschen durchträgt. Das gibt dir dann Coverage, die Leute sehen, okay, du hast da schon gewonnen. man sagt Jimmy Carter nach, der ein Erdnussfarmer war, dass er durch den Iowa-Sieg bis zum Ende, also diese Welle bis zum Ende geritten ist.
Ja, ja.
Und was ich ganz interessant fand als Fun Fact, New Hampshire hat im Gesetz stehen, dass New Hampshire die erste Wahl dieser Art haben muss. Und New Hampshire ist nur deshalb zweiter Staat, weil die Wahl in Iowa, weil das eine ein Caucus ist und das andere eine Primary, nicht als ähnliche Wahl angesehen wird.
Okay. Ha, das wusste ich auch nicht. Okay, so, also Iowa, Caucus, New Hampshire, Primary. Und also wenn ich da beliebt bin, in den einen der beiden oder beiden Staaten, dann habe ich schon mal gute Chancen, dass ich sozusagen auf der Welle surfen kann und dass ich dann auch praktisch weitere Bundesstaaten mitreise oder die mich wie soll ich jetzt sagen, also ich hab weiterhin gute Chancen, dass ich dann auch in anderen Staaten gewählt werde. Das liegt einfach auch damit zu tun, daran, also es hat damit zu tun, dass ich dadurch auch Präsenz in den Medien bekomme.
Genau, das auf der einen Seite, aber ich glaube, das hat auch so einen psychologischen Effekt. Und man sieht auch schon, dass das wichtig ist, weil schon jetzt, also ein Jahr bevor die Primary, bevor der Caucus in Iowa ist und bevor die Primary in New Hampshire veranstaltet wird, siehst du Kandidaten und Kandidatinnen wie Elizabeth Warren und andere in Iowa Veranstaltungen abhalten. Das wird jetzt über die nächsten 12 Monate so gehen, dass die immer wieder nach Iowa, New Hampshire und die anderen Bundesstaaten fahren, aber diese im Speziellen und da halt Werbung für sich machen, weil das halt, wie gesagt, diese Keystone States sein können. Ich glaube, was auch noch zu sagen ist zu den Vorwahlen, jeder Bundesstaat handhabt das anders. Jeder Bundesstaat hat andere Gesetze dafür. Auf der einen Seite, wer wann wie wo wählen darf in Vorwahlen, aber auch, wie das Ergebnis der Vorwahlen zu interpretieren ist. Es gibt Bundesstaaten, da ist Winner takes it all, also dass die haben meinetwegen 50 Wahlmänner zu vergeben, du hast 51% der Stimmen erhalten, du erhältst 50 Wahlmänner. Es gibt aber auch okay. Bundesstaaten, da ist es so, du hast 51% der Stimmen erhalten und dann erhältst du von den 50 Wahlmännern 26 und die Person, die 49% der Stimmen hat, erhält die restlichen Wahlmänner. Und es gibt dann wiederum Bundesstaaten, wo es ist, so, wenn kein Kandidat über 50% hat, bekommt der erste 12, der zweite 5, der dritte 4 und so weiter und so fort.
Es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie viele Wahlmänner jeder Staat abstellen darf.
Ne? Genau, das ist so. Und das ist halt in jedem Bundesstaat unterschiedlich. In den USA, das werden wir, denke ich, im Verlauf dieses Podcasts noch öfter merken. Obwohl es um bundesweite Wahlen geht, können die Wahlgesetze in den einzelnen Staaten variieren und können damit auch Auswirkungen auf die ganzen Wahlen haben. Nur mal als Beispiel, Donald Trump möchte ja seine Tax Returns nicht veröffentlichen und es kokettieren immer mal wieder Bundesstaaten damit, ein Gesetz zu machen, dass du deine Tax Returns veröffentlichen musst, sonst darfst du nicht auf dem Wahlzettel stehen. Und das ist natürlich ein Problem. Und weil Donald Trump beispielsweise gerne auf dem Wahlzettel stehen würde in New Jersey, wäre der dann gezwungen, das zu veröffentlichen. Und so kann jeder Bundesstaat da seine eigenen Regeln machen, was in Deutschland undenkbar ist.
Oh, das würde ja noch, lustig werden. Also ich glaube, da werden wir noch einiges zu berichten haben, gerade so mit den einzelnen Besonderheiten in den einzelnen Staaten.
Das ist verrückt, oder? Also als ich das mitbekommen habe, das erste Mal, war ich echt ein bisschen schockiert, dass halt jeder Bundesstaat das anders handhaben darf.
Ja, ja. Und es hat dann wahrscheinlich auch damit. Wie ist es bei den Vorwahlen? Gibt es da schon so Bezirke? Also ich kenne das aus den aus der eigentlichen Präsidentschaftswahl. Also jetzt springen wir ein bisschen hin und her. Also wenn praktisch wirklich zwischen dem republikanischen und dem demokratischen Kandidaten abgestimmt wird, gibt es ja auch in den einzelnen Staaten Bezirke. Und praktisch die einzelnen Bezirke stellen dann auch wieder die Wahlmänner. Oder es kann so sein, dass praktisch wenn ein Bezirk, the winner takes it all, also wenn ein Bezirk mehrheitlich republikanisch ist oder mehrheitlich demokratisch wird, dann ist der ganze Bezirk demokratisch oder republikanisch. Ist das auch so jetzt schon bei den Vorwahlen so? Also ist es bei den Vorwahlen, du hattest ja eigentlich schon gesagt, sorry, du hattest es eigentlich schon erwähnt.
Genau, das variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat. Häufig ist es so, dass die Congress Districts, also die Kongressbezirke, wiederverwendet werden, auch für die Vorwahlen. Aber gerade die Caucusse können auch nochmal granularer sein. Wie gesagt, Antwort ist, hängt davon ab, welcher Bundesstaat. Wie gesagt, jeder darf das anders machen.
Okay, also eigentlich müssen wir fast für jeden Bundesstaat bei den Vorwahlen so auf die Besonderheiten eingehen.
Genau, das können wir, das werden wir dann auch tun, wenn die ersten Vorwahlen anstehen. Da wird es natürlich jetzt nicht Live-Coverage geben, aber wir werden das dann besprechen.
Okay. So, jetzt zurück zu den Vorwahlen. Also das heißt, je nach Bundesstaat, also bei den Primaries, je nach Bundesstaat wird praktisch festgelegt, wie viele Wahlmänner ein Kandidat erhält.
Genau.
Aber diese Wahlmänner sind eigentlich nur, also da gibt es am Ende sozusagen eine große demokratische Convention, da kommen dann diese Wahlmänner hin und die legen dann den Präsidentschaftskandidaten fest.
Ach Albert, es wären doch nicht die Vereinigten Staaten, wenn das so einfach wäre, aber da kommt in einem späteren Schritt zu.
Okay, was ist dann der nächste Schritt erstmal?
Der nächste Schritt ist, dass sich so eine Vorwahl nicht von alleine gewinnt. Also gerade als unbekannter Underdog-Kandidat, wie du es bist oder wie du es sein wirst, brauchst du Unterstützer, du musst Geld einsammeln, du musst Werbung schalten, du musst Flüge bezahlen in die einzelnen Staaten, du musst einen Manager anstellen und so weiter und so fort, ne?
Ich glaube, du hast einen neuen Job gerade bekommen, Felix. Du wirst jetzt mein Wahlkampfmanager, weil du scheinst davon Ahnung zu haben.
Aber selbst bevor das, also normalerweise ist es in den USA so, du hast eine Campaign. Das ist kein Unternehmen, das ist eine Gesellschaft, ein Verein. Ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten im Deutschen klar machen soll. Das ist ja eine juristische Person, eine Struktur, die als Aufgabe hat, dich zum Präsidenten zu machen. Aber bevor das passiert, gibt es häufig Exploratory Committees.
Oh, was ist denn ein Exploratory Committee?
Ein Exploratory Committee wird gegründet, damit du schon mal das Wasser fühlen kannst. Dann kannst du schon mal Geld einnehmen. Du kannst erste Werbung machen, du kannst Umfragen machen, um zu sehen, okay, welche Themen wollen die Wähler 2020 sehen, kennen die mich? So vorfühlen, bevor du sagst, ich kandidiere jetzt wirklich, mach so ein Exploratory Committee, um zu sagen, ich habe eine Struktur, in der ich testen kann, ob und wie eine Präsidentschaftskandidatur von mir aufgefasst würde und wie realistisch das ist.
Also das heißt, ich muss dieses Committee gründen?
Genau, du musst das Committee gründen und dann hast du da wahrscheinlich auch schon die ersten Spender für, die dir Geld geben und da würdest du dann wahrscheinlich auch schon die ersten Leute mit bezahlen, dass du sagst, okay, Nationales Umfrageinstitut, ich gebe euch Geld, bitte ruft mal Menschen an und fragen, ob die mich kennen. Wie groß ist meine Bekanntheit in der amerikanischen Bevölkerung beispielsweise?
Okay, also eigentlich ist es quasi so eine Art Marktforschung.
Das ist eine Struktur, das ist eine juristische Person, die gegründet wird, um Gelder zu verwalten und Ähnliches. Denn jeder, der mehr als 5.000 Euro oder 5.000 Dollar für einen Kandidaten spendet, muss sich bei der Federal Election Commission beispielsweise registrieren und sagen, hallo, ich habe Geld gegeben für den Typen, mein Name ist Felix Wöstmann und so ein Exploratory Committee bietet da halt eine Rechtsform für.
Okay, könnte ich das auch komplett selber finanzieren? Also sag mal, ich wäre jetzt so ein Silicon Valley-Billionär und sag mal, das ist mir jetzt erstmal egal, ich kann das alles selber aus eigener Tasche finanzieren. Könnte ich das machen oder muss ich mir eigentlich, muss ich genügend Unterstützer haben, finanzkräftige Leute, die mich unterstützen? Wie siehst du das?
Also, du könntest es auf jeden Fall die ersten Schritte aus eigener Tasche finanzieren. Später gehen die Gelder schon in die Höhe, dass man jemanden gerne dahinter hätte, der das mitfinanziert. Ich meine, wenn du sagst, ich habe 1 Milliarde Dollar, so viel Geld gibt kein Kandidat aus. Aber es kann schon an die 100 Millionen Dollar gehen, die für eine Präsidentschaftskandidatur auf den Tisch gelegt werden müssen von der demokratischen bzw. der republikanischen Partei.
Wow, und damit bezahle ich jetzt nicht nur diese Forschung und dieses Exploratory Committee, aber auch Werbung, Wahlwerbung, wahrscheinlich mein Wahlkampfteam,
Da kommt einiges zusammen wahrscheinlich.
Genau, ja. nachdem das Exploratory Committee gegründet hast, würdest du dann irgendwann eine Campaign gründen oder eine Campaign starten. Und eine Campaign ist nicht nur im Sinne von eine Kampagne, irgendwie ein Narrativ, was du setzen willst, wo du dann einheitliches Design hast und dein Slogan und deine Position, sondern eine Campaign ist auch wiederum eine Gesellschaftsform, die Angestellte hat, die Gelder einnehmen und ausgeben kann. Was ich noch zu den Exploratory Committee sagen wollte, einer der wichtigsten Gründe, warum man das macht, ist, du kannst zweimal deine Präsidentschaft ankündigen. Du kannst sagen, hallo Leute, ich launche heute mal ein Exploratory Committee und da wird in den Medien drüber berichtet. Und dann kannst du nochmal sagen, hallo Leute, heute kündige ich offiziell meine Kandidatur an und stelle meine Campaign vor. Elizabeth Warren zum Beispiel, die jetzt für 2020 kandidiert, hat am New Year's Eve, am 31. Dezember, ihre Kandidatur mit einem Exploratory Committee angekündigt, um das Wasser zu testen.
Okay. Und
konnte dann nochmal sagen, jetzt kandidiere ich wirklich. Was dir halt auch nochmal kostenlose Fernsehzeit bringt, die Leute reden über dich, du bist zweimal im News-Cycle drin und deshalb machen die Leute das. Das ist einer der wichtigsten Gründe.
Okay, also dann ist das wirklich so eine Mischung aus Marktforschung und Werbekampagne, dieses Exploratory Committee. So
genau.
Verstehe ich das.
Genau, ja. Und so eine Kampagne ist dann halt, oder die Campaign ist dann wiederum eine Rechtsform, die halt einen Manager hat, die Angestellte hat, also du hast dann jemanden, der deine Reden schreibt. Du hast Leute, oder du mietest Büros in den einzelnen Bundesstaaten oder in einzelnen Distrikten, wo dann halt Supporter, die dich unterstützen wollen, häufig freiwillige Flyer verteilen können und ähnliches, wo die halt so ein Headquarter haben. Du hast einen Pressesprecher. Du hast Leute, die sich um den Betrieb deiner Webseiten kümmern. Du hast Leute, die sich darum kümmern, dass du zum richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Solche Dinge müssen ja alle geregelt werden. Du hast Leute, die Geld einnehmen oder die Werbung für dich machen. Und das, so eine Campaign bietet halt das juristische Framework, den juristischen Rahmen dafür.
Okay. Kann ich das Exploratory Committee starten, bevor ich meinen Zettel bei der FEC einreiche? Eigentlich schon,
ja.
Oder?
Ja,
das kannst du. Okay, also, das heißt,
du musst den Zettel einreichen, sobald du offiziell sagst, öffentlich beispielsweise, ich bin Kandidat, ich kandidiere, solche Dinge, dann musst du den Zettel eingereicht haben. Vorher musst du.
Okay. Okay, also ich kann praktisch erstmal das Wasser testen sozusagen und zu schauen, okay, bin ich beliebt genug, kennen mich die Leute, finden die das gut, dass ich kandidiere, finden die das schlecht, erzeuge ich ein Medienecho,
genau.
Dauert das einen Tag oder bin ich in der Woche in den Medien, weil ich angekündigt habe, dass ich vielleicht als Präsident kandidieren möchte unter Umständen?
Du kannst auch schon mal rumfragen, okay, Ich hab diesen Vorschlag, ich möchte die und die Steuer einführen, ich möchte die Steuer senken, kannst dann halt Umfragen machen, sagst, okay Leute, wie kommt das an, damit du dann schon mal abtesten kannst, mit welchen Dingen du in diesen Wahlkampf starten möchtest.
Okay, ja.
Dann, als nächstes musst du, ich meine, jetzt passieren viele Dinge parallel, du musst auf jeden Fall Unterstützerunterschriften sammeln in verschiedenen Bundesstaaten, damit du da bei den Vorwahlen zugelassen wirst und auf den Wahlzettel kommen kannst. In Kalifornien sind es, glaube ich, 120.000. Ich meine, da wohnen auch 40 Millionen Leute. In kleineren Bundesstaaten wie Wyoming sind es wahrscheinlich nur 2.000 bis 3.000 Unterstützerunterschriften, die du brauchst. Das ist durchaus machbar. Du hast im Idealfall, wenn du wirklich dich für eine Kandidatur aussprichst, hast du halt hoffentlich schon ein bisschen finanzielles Backing von verschiedenen Leuten und du hast Unterstützer, die sagen, ich möchte unbedingt, dass der Albert Präsident wird, ich melde mich da jetzt freiwillig und stelle mich am Samstag in eine Fußgängerzone und sammle Unterstützerunterschriften.
Okay, und die brauche ich in jedem Bundesstaat?
Oder die brauchst du in jedem Bundesstaat.
Okay, ja, gut. Könnt ihr auch Leute dafür bezahlen, dass die unterschreiben?
Das weiß ich nicht. Ich schätze, das weiß ich gar nicht. Nee, weiß ich wirklich nicht. Ich schätze nicht.
Oder wäre das sozusagen unehrenhaft oder würde ich da in Probleme laufen?
Das kann ich leider gerade nicht beantworten, aber das werden wir im Idealfall noch nachreichen.
Das ist wieder eine Frage für Folge 2.
Genau. In der nächsten Folge 2 werden die Erratas und die Dinge, die wir nicht wussten, noch aufgeklärt.
Genau. Das machen wir jede Folge, damit, weil wir sicher, wie ihr merkt, wir schweifen auch gern mal ab. Und wir können uns natürlich nicht so vorbereiten, dass wir jede spontane Frage direkt aus dem Stegreif beantworten können.
Exakt. Exakt. Genau. Als nächstes musst du dann halt Geld und Unterstützer gewinnen, also nicht nur die Unterschriften, sondern du brauchst halt auch Leute, die ihre E-Mail-Adresse da lassen, sagen, ich möchte mich zu einem Newsletter anmelden, oder die sagen, ich bin bereit, von Haustür zu gehen und für dich zu werben, deine Sticker zu tragen, zu deinen Veranstaltungen zu kommen und so weiter.
Also diese Leute brauche ich. Ich brauche sozusagen Fans, die sagen, hey, der Albert, was der macht, ist gut, das unterstütze ich, und ich stelle mich jetzt auf die Straße oder ich klingel an Haustüren, damit die Leute für ihn unterschreiben.
Genau. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob das jetzt, nur ich das als so ikonisch ansehe, aber wenn man amerikanische Filme sieht, gibt's ja dieses stereotypische Wahlkampf-Office, wo dann die Plakate an der Wand hängen, mhm, von dir, mit deinem Slogan. Du hast dann, hast du was wie Menacher for America, und dann hast du irgendwie, mhm, ein blau-weiß-rotes Logo, was dich identifizieren soll. Ich glaube, bei Bernie Sanders war das ja Feel the Burn 2016, mhm, und hat da irgendwie
Feel the Burn, yeah,
hat da so eine junge Zielgruppe angesprochen. Und das Logo dieses Podcasts übrigens ist inspiriert von dem Campaign-Sign von Mondale Ferraro. Das waren die Kandidaten 84 der Demokraten, die dann gegen Reagan verloren haben. In diesem Stil sind diese Campaign-Signs immer. Da ist eine amerikanische Flagge drauf, irgendein Stern, irgendwas, was nach rechts gerichtet ist, also ein Pfeil, um zu sagen, hier, wir wollen in die Zukunft, wir wollen nach vorne. Sowas brauchst du alles.
Okay, also.
Und dann hoffentlich melden sich halt Leute, die sagen, ich setze mich in deinem Büro und ruf andere Menschen an, um die von deiner Position zu überzeugen.
Okay. Und das ist schon Teil des Exploratory Committees,
das
oder
ist
schon,
das ist Teil der Campaign, das ist nicht Teil des Exploratory.
Also das ist dann erst schon Teil der Campaign. Also das ist Teil der Campaign. Sozusagen nochmal, damit ich dich nicht verliere, im schnellen Marsch nach in die Zukunft. Also im Exploratory Committee habe ich festgestellt, ja, okay, die kennen mich, die finden mich teilweise auch gut. Also ich will ja jetzt bei den Demokraten kandidieren, weil bei den Republikanern kann ich ja nicht kandidieren. Das heißt, eigentlich spreche ich ja nur Demokraten an, oder? Also wenn ich, jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Also wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Genau, also ich bin im Exploratory Committee. Ich bin nochmal zurück im Exploratory Committee. Ich habe eine gewisse Masse an Leuten, oder ich habe daraus herausgefunden, eine gewisse Masse an Leuten finden mich gut. Ja. Ich entscheide mich quasi, jetzt trage ich mich ein. Ich starte die Campaign, also sozusagen ich mache das Exploratory Committee zu und mache das Campaign Office auf, sozusagen. Ne?
Genau. So.
Und das Campaign Office sind dann, ich akquiriere Leute, die Anrufe machen, also die praktisch eingetragene demokratische Wähler, die eingetragene demokratische Wähler anrufen und sagen, hey, bei den nächsten Vorwahlen bitte stimmt für Albert und nicht für Bernie.
Ich weiß gar nicht, in welcher Form das bei den Vorwahlen schon so relevant ist. Ich glaube, das wird dann bei der Präsidentschaftswahl an sich interessant. Vor allen Dingen, wenn auch nochmal von der nationalen Partei Unterstützung dazukommt. Aber gerade in der Anfangsphase von so einer Kampagne kann es halt auch wichtig sein, dass man diese Infrastruktur im Hintergrund aufbaut. Weißt du?
Okay, also diese Infrastruktur ist wirklich notwendig. Also ich sehe das auch so, diese Plakate und diese Telefone und junge Leute sitzen in langen Reihen an Telefon und an Computern und arbeiten für mich und versuchen mich quasi bekannter zu machen. Ja.
Genau, und du musst halt in dieser Phase auch schon für Gelder werben. Zum Beispiel kannst du auf jeder Seite die Position einsehen, also bei Elizabeth Warren kannst du zum Beispiel auf die Seite gehen, siehst, okay, sie möchte das, das und das. Du kannst da Geld lassen und sei es nur $5, du kannst $10 da lassen. Alles bis $5,000 musst du der nicht der FEC melden. Mhm. Und Elizabeth Warren zum Beispiel als Weg, dass Menschen sie, oder als, wer weiß nicht, wie sage ich das, sie hat halt dieses Ding, dass sie ab und zu mal per Zufall durch die Leute geht, die ihr gespendet haben und die dann anruft und das auf Twitter teilt so und da halt so Werbung auch für sich macht, ne? Okay. Bernie Sanders hat jetzt Rekordsummen eingenommen, kurz nachdem er seine Kampagne gestartet hat, und Bernie Sanders nimmt auch kein Geld von großen Firmen und von großen Spendern an. Bernie Sanders nimmt nur kleine Beträge quasi an.
Also nur unter 5.000 sozusagen.
Das weiß ich wiederum nicht. Ich glaube, es geht da vor allen Dingen um Super PACs, zu denen wir jetzt kommen.
Super PAC.
Super PAC.
Das klingt nach Marvel für mich.
Super PAC klingt für mich nach einem Nintendo-Spiel aus den 90ern.
Okay, was ist denn ein Super PAC?
Ein Super PAC ist ein PAC, der super ist. PAC steht für PAC, PAC, Political Action Committee, die gibt es seit den 40ern. Und das ist ein Vehikel, das Interessensgruppen Geld sammeln können und die können das dann an unterstützenswerte Politiker verteilen. Also beispielsweise Gewerkschaften gründen ein Political Action Committee und nehmen Geld ein von Mitgliedern und anderen Gewerkschaften und sagen, okay, wir unterstützen Kandidaten, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Und da gab es immer Einschränkungen, niemand durfte mehr als 5.000 Euro pro Jahr an einen Political Action Committee spenden, Unternehmen durften gar nicht spenden und Political Action Committees durften jeder Partei, also jeder nationalen Partei im Jahr nur $15.000 spenden und pro Kandidat nur $5.000. Und das hat sich aber...
Das waren die PACs.
Das waren die normalen PACs. Und seit 2010 hat sich das Ganze geändert. Da gab es nämlich eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, des Supreme Court, die wird häufig als Citizen United bezeichnet. Ich glaube, das ist Citizen United versus Federal Election Commission. Und da hat das Gericht entschieden, dass, wenn Unternehmen Geld ausgeben, das eine Form von Rede ist. Und in den USA ist die freie Rede, Free Speech, in Deutschland würde man sagen freie Meinungsäußerung, ein so hohes Gut, das nicht eingeschränkt werden darf. Also darf es auf Spenden von Unternehmen keine Einschränkung geben. Und so sind die Super PACs entstanden. Die haben nur eine einzige Einschränkung, die müssen unabhängig von einem Kandidaten sein. Also man könnte jetzt nicht sagen, es gibt die Albert Menacher Super PAC, obwohl das häufig kritisiert wurde und durchaus auch schon umgangen wurde, diese Einschränkung.
Ja, ich kann mich da an eine ganz alte, ich glaube, ich war es Colbert oder
ja, sogar genau,
John Stewart Folge, wo sie das, ich glaube, Colbert hat dann sogar seinen eigenen Super PAC gegründet.
Genau, aber hat das eingetragen in irgendeinem Bundesstaat und hat das genannt, das ist die Definitely Not Coordinating with Stephen Colbert PAC.
Genau, und aber indirekt quasi war es, gab es quasi Schlupflöcher, dass sozusagen ich als oder als Kandidat sozusagen ich trotzdem Zugriff auf diesen Super PAC hatte. Irgendwie so war das. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber es ist auf jeden Fall eine sehr fragwürdige Konstruktion. Und ich finde es ja auch sehr interessant, dass sozusagen Geld gleich Meinung ist in USA. Ne? Also
ich glaube, zum Supreme Court und wie der funktioniert, werden wir noch in einer späteren Folge kommen. Auch ein sehr interessantes Thema. Aber um mal die Dimension klar zu machen, also bei der Wahl 2012 habe ich mal die Zahlen rausgesucht. Das größte Political Action Committee hat 3,9 Millionen Dollar eingenommen. Die größte Super PAC hat 153 Millionen Dollar eingenommen bei der Wahl und beziehungsweise auch eingenommen, also ausgegeben, ne? Also für Kandidaten, die unterstützen auch nicht direkt einen Kandidaten. Das ist nicht so, dass die deiner Kampagne oder dir selber Geld geben. Häufig kann es auch sowas sein wie, die produzieren einen Werbespot und bezahlen den komplett und bezahlen die Verbreitung und du musst dann bis am Ende nur drin und sagst, ich unterstütze diese Nachricht. Das sieht man, wenn man so einen Wahlspot sieht, I approve this message, dass gesagt wurde, okay, ich sehe das auch so. Aber häufig wird das dann halt von so anderen Committees bezahlt oder es gibt auch Attack-Spots, wo es nicht um dich geht, sondern es geht um deinen Rivalen und dass der halt beschissen ist. So, solche Sachen werden halt häufig von PACs oder Super PACs bezahlt.
Okay, also das ist ja auch eine Kultur, auf die wir eingehen können und die ich auch selber erlebt habe. Also dass es Wahlwerbespots gibt, die eigentlich nicht darauf ausgerichtet sind, was die eigenen Ziele ist und was selber erreichen möchte, sondern es geht darum, sozusagen den anderen Kandidaten ja, wirklich sprichwörtlich in den Dreck zu ziehen und fragwürdig erscheinen zu lassen.
Genau.
Also ich kann mich erinnern, meine Frau zum Beispiel, die hat für John Kerry damals als Wahlhelferin gearbeitet, eine Zeit lang. Und bei John Kerry war es ja so, dass da gab es irgendwie so eine Bootgeschichte, dass er irgendwie da, dass er nicht wirklich als Soldat gedient hat oder sich da irgendwo rausgezogen hat. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das, glaube ich, war dann auch von gewissen Seiten eigentlich gesteuert, sozusagen, um ihn zu diskreditieren. Und genau. Donald Trump hat anscheinend das System gehackt, weil ihm völlig egal war, wie er diskreditiert worden ist.
Genau, also wir werden auch nochmal irgendwann drauf kommen müssen, wie Donald Trump es geschafft hat, jeglichen Konsens und jegliche Tradition in dieser amerikanischen Politikkultur erodieren zu lassen. Aber solche Sachen, dass er nicht in Vietnam war, weil er sich dadurch gedrückt hat, indem er behauptet hat, er hätte irgendwie so einen Bone Spur am Fuß. Also da ist auch auf jeden Fall nochmal ein näheren Blick wert, denke ich. Ja,
irgendwie kommt man an dem Mann nicht vorbei. Also auch wenn wir eigentlich jetzt nur die Basics besprechen wollen, ist leider so. Aber vielleicht müssen wir das noch nicht in der Folge zu stark machen. Vielleicht. Okay, also.
Du hast eine Kampagne gegründet, du hast die Vorwahlen bestritten und du hast die Vorwahlen deiner Partei gewonnen.
Okay, gut. Und also jetzt kommt eigentlich erst der Superpack ins Spiel, oder? Ist der Superpack, kann der schon vorher mich unterstützen? Also auch
der kann dich auch schon in den Vorwahlen unterstützen, das geht, aber
okay.
Hauptsächlich passiert auch das halt in den Präsidentschaftswahlen an sich.
Mhm. Oh, und weißt du, wie diese Superpacks eigentlich zustande kommen? Sind es dann hauptsächlich Wirtschaftsunternehmen?
Ja, das sind Unternehmen, das sind reiche Familien. Also es gibt die Koch-Brüder, die sehr viel Geld haben und die konservative Politiker unterstützen und Thinktanks betreiben, die halt konservative Policies rausgeben. Das sind halt keine normalen Bürger, die mal irgendwo ein 50 oder 100 Dollar reinwerfen. Mhm. Das ist halt so ein Problem. Das ist wirklich die 1% der Amerikaner, die das hauptsächlich finanzieren.
Also es ist sprichwörtlich so, praktisch je mehr Geld man hat, umso mehr Meinung kann man sozusagen, oder umso mehr Gewicht hat die eigene Meinung.
Genau, und das wird auch als Problem angesehen. Bernie Sanders lehnt halt das Geld von solchen Superpacks ab, weil er sagt, du kannst keine Politik machen vernünftig, wenn du mehrere Millionen Dollar von so reichen Menschen bekommen hast. Weil dann hast du halt auch beim nächsten Mal möchtest du das halt wieder haben und du ändert seine Politik halt dahingehend. Und er sagt, nee, ich nehme nur Geld von kleinen Spendern und nicht von dieses.
Okay. Ja, weil du dich natürlich dadurch auch abhängig machst, ne? Von diesen Lobbyisten.
Genau, das stimmt.
Okay. Also kann ich das auch quasi eigentlich als Kandidat verhindern, dass mich ein Superpack unterstützt? Also, dass ich sage so, also, weil du hast gesagt so, die fahren ihre Spots und dann sage ich, I'm Albert and I approve this message. Also ich komme da noch rein am Ende. Aber kann ich sagen, also was jetzt, der Superpack ist zwar für mich, aber die finden mich eigentlich nur toll, weil ich weiß und männlich bin. Und eigentlich will ich diversere Wähler gewinnen, jetzt mal als Beispiel. Eigentlich will ich mit denen nichts zu tun haben. Ist es möglich?
Natürlich ist es möglich, also du kannst halt, niemand kann Werbespot ehren, wo drauf, also wo gesagt wird, ja, Albert findet das gut und dem ist nicht so.
Mhm.
Aber das hat dann ja auch keinen Sinn, also ich denke mal, wenn du nicht mit denen affiliiert sein willst, dann werden die auch nicht dich unterstützen.
Okay, es ist auch relativ unwahrscheinlich, also dass ein Superpack entsteht, weil die mich so toll finden, sondern der entsteht wahrscheinlich, weil ich politische Freunde habe, die meine Ziele unterstützen, die ich gut kenne und die dann sozusagen in Anführungszeichen unabhängig diese Gelder für mich organisieren.
Genau, oder du hast das weiß nicht, Förderung der Industrie Super PAC. Und dann unterstützen die halt nicht nur dich als Kandidaten, sondern die unterstützen halt mehrere Kandidaten, wo die glauben, dass die Industrie fördern. So, also so funktioniert das halt eher.
Okay. Gut. What else?
Du hast die Vorwahlen gewonnen, du fährst zur National Convention. Deine Delegierten, die du gewonnen hast, waren auch zur National Convention. Und da wird dann abgestimmt, die sind gebunden an den Ausgang der Vorwahlen und dann wird abgestimmt, wer der Kandidat der Partei wird. Aber es gibt auch noch die sogenannten Superdelegierten.
Was sind die Superdelegierten? Das ist eine demokratische Erfindung, oder? Die Superdelegierten. Superdelegates.
Kommen die aus dem Superpack? Ja, die haben die Demokraten erfunden. Bei den Demokraten sind das 15% aller Delegierten. Also auf der demokratischen Convention sind irgendwie 4000 Leute. Mhm. Und 15% davon sind Superdelegierte. Bei den Republikanern sind es vor allen Dingen bei der Wahl 2016, also 2015 wurde das geändert. Die haben 7% Superdelegierte. Das sind immer 3 Mitglieder der Partei jedes Bundesstaates und die sind aber an den Ausgang der Vorwahl in dem Staat, also die sind dran gebunden, die müssen halt auch so abstimmen. Bei den Demokraten, da dürfen die Superdelegierten frei entscheiden, für welchen Kandidaten sie stimmen. Das heißt, selbst wenn 60% der Delegierten für dich stimmen, weil du halt so viele in den Vorwahlen gewonnen hast, könnten alle Superdelegierten sagen, wir stimmen gegen dich und dein Gegner könnte der offizielle Kandidat werden. Das ist aber bisher nur einmal vorgekommen in der demokratischen Geschichte. Trotzdem ist es nicht besonders demokratisch und gerade Bernie Sanders hatte 2016 nochmal Aufmerksamkeit errungen, weil er dieses System offen kritisiert hat. Das ist halt Partei-Establishment. Ich glaube, alle Kongressabgeordneten, die demokratischen Gouverneure, die Leute, die in Parteivorstand sind, das sind alle Superdelegierte.
Das macht auch für mich eigentlich keinen Sinn, einen Superdelegierten zu haben, aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Hack, um die Parteiinteressen oder die etablierten Parteiinteressen besser durchzusetzen.
Genau, das ist halt das Partei-Establishment, was dann da nochmal mit abstimmt. Und wie gesagt, das ist erst einmal vorgekommen, dass sich das dadurch geändert hat, aber das ist halt nicht besonders demokratisch. Und das wird auch bei den Demokraten kritisiert. Und die sind auch dabei, das immer weiter abzuschwächen.
Und wann war das? Wann ist das vorgekommen? Es war nicht Sanders Hillary, oder?
Nee, das war 84, Mondale. Aha. Den wir gerade schon mal hatten. Das war Mondale. Okay. Da hatte eigentlich wer anders gewonnen, aber das Parteiestablishment hat durch die Superdelegierten doch noch Mondale durchgeboxt. Da sind die Republikaner wirklich ein bisschen demokratischer als die Demokraten, muss man auch ganz ehrlich mal so sagen.
Ja, kann auch passieren, ne? Es ist oft so, wo Demokraten draufsteht, ist nicht immer Demokraten drin, sind nicht immer Demokraten drin. Hat mir ja auch in einem ehemaligen Land, das nicht mehr existiert, feststellen können.
Es gibt auch die Demokratische Volksrepublik und so.
Ja, klar. Also wie mein Papa hat immer gesagt oder hat öfter gesagt, unter dem Mantel der Demokratie finden viele Verbrechen statt. Und oder irgend sowas in der
ziemlich,
Art.
Ziemlich passend.
Ja. Genau. Und ist nicht nur in sogenannten Schurkenstaaten so, sondern anscheinend auch in manchen Parteien. Leider.
Wenn du jetzt der offizielle Kandidat deiner Partei bist, weil sich die Delegierten und auch ein paar Superdelegierte für dich ausgesprochen haben, dann musst du noch wen nominieren, der auf deinem Ticket mitfährt. So nennt man das im amerikanischen Sprachgebrauch, also wer dein Vizepräsident werden soll. Früher war es mal so in den USA, dass der Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen in der eigentlichen Wahl Vizepräsident wurde. Die konnten dann häufig schlecht miteinander zusammenarbeiten. Heute ist es so, dass der
Hauptkandidat,
dass immer ein Team gewählt wird. Okay. Also du wählst nicht nur Barack Obama, du wählst Barack Obama und Joe Biden.
Für den Vizepräsidenten gelten die gleichen Regeln? Also muss der auch 35, 14 Jahre bla 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 sein oder könnte ich jetzt dich, Felix, als Vizepräsidenten nominieren?
Dafür gelten die gleichen Regeln. Ich glaube aber, die Vizepräsidentschaft gilt nicht auf die Anrechnung der Amtszeit. Also du kannst ja nur für 2 Amtszeiten Präsident werden hintereinander und ich glaube, Vizepräsidentschaft zählt dann nicht.
Ja, sonst könnte Biden ja gar nicht mehr kandidieren.
Genau, sonst könnte Biden auch gar nicht mehr kandidieren, das stimmt. Also du müsstest dich jetzt entscheiden, wer dein Running Mate wird, so nennt man das.
Okay.
Dann ist es nicht nur, dann ist es nicht mehr nur Menacha for America, dann ist es Menacha Wüstmann oder Menacha.
Ich glaube, wir sollten dann die Vornamen nehmen. Albert Felix.
Albert and Felix for America. Ja. Genau.
The path to the White House. Wie ist es? Also hab ich da relativ große Freiheiten, da meinen Vizekandidaten auszuwählen, oder wird es auch vom Establishment so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch, sorry, jetzt habe ich am Mikrofon rumgespielt, ich sage den Satz einfach nochmal, kann ich selber entscheiden, wer mein Vizepräsident wird, oder redet mir da die Partei dazwischen? Ich frage, weil ich denke, dass damals bei McCain und Sarah Palin,
ja.
Ich glaube nicht, dass der McCain so richtig Bock auf die Frau Palin hatte. Also ich glaube, die Positionen waren doch sehr unterschiedlich, aber man dachte vielleicht, dass man mit einer weiblichen Kandidatin als Vizepräsidentin zumindest vielleicht doch bessere Erfolgschancen hatte.
Das Parteiestablishment kann dir da vom Prinzip her nicht reinreden, also das ist deine Entscheidung. Natürlich muss man sich überlegen, wer sind die Menschen, die einen unterstützen. Das ist halt häufig auch das Parteiestablishment, und die wollen vielleicht auch mit dir darüber reden. Aber es macht halt häufig Sinn zu sagen, ich brauche die Stimmen im mittleren Westen, und ich suche mir also einen Vizekandidaten aus, Vizepräsidentschaftskandidaten, der aus dem mittleren Westen kommt, der halt da Stimmen versuchen kann zu holen. Oder du sagst, du brauchst jemanden, der nochmal ein bisschen gemäßigter ist als du, oder ein bisschen christlicher oder konservativer. Also versuchst du deinen Einzug für deine Wählerbasis nochmal zu vergrößern durch deinen Vizepräsidentschaftskandidaten. Du musst natürlich auch mit dem zusammenarbeiten können im Idealfall. Aber das ist auf jeden Fall eine Überlegung bei der ganzen Sache. Und in den USA spricht man auch häufig, oder hört man häufig, wenn man über Präsidentschaftswahlen redet, dass immer eine Coalition gebaut wird. Also, dass du sagst, okay, ich versuche mir eine Koalition zu bauen aus verschiedenen Interessensgruppen, immer innerhalb der amerikanischen Bevölkerung, die es dann schaffen, mich zu wählen. Zum Beispiel, du sagst, okay, die Evangelikalen sind auf meiner Seite und die Schwarzen sind auf meiner Seite und irgendwie die obere Mittelklasse ist auf meiner Seite. Und dass du sagst, okay, diese Gruppen, die spreche ich speziell an, da, wo ich spreche, meine Charaktereigenschaften, die Policies, die ich durchsetzen will, und die sollten es dann schaffen, mehr als 50% der Stimmen zu providen, wenn ich dann antrete.
Okay.
Da kann das halt ein sehr strategischer Pick sein.
Okay, also ich sollte nicht nur gut mit meinem Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin auskommen, sondern ich muss auch schauen, wie populär oder ob diese Vizepräsident, Präsidentin quasi Teile der Bevölkerung abdeckt, die ich vielleicht selber nicht so gut erreiche.
Das kann strategisch klug sein, ja.
Ja, okay. Also vielleicht wäre es dann nicht Felix, sondern vielleicht wäre es dann Felicia oder...
Genau. Ich habe zum Glück eine Cousine, die heißt Felicia, also... die.
Ja. Okay. Wow, genau. Ganz schön komplex, das Ganze. Also
ist krass, ne? Also wenn man sich das mal im Vergleich zu Deutschland anguckt, dann ist es doch ganz schön komplex.
Okay, und es hat viel damit aber auch zu tun, also ich sag mal so, wenn ich jetzt aus der Mittelschicht komme, habe ich wahrscheinlich schlechte Chancen, ein Kandidat, Präsidentschaftskandidat zu sein. Ich brauche schon etwas finanzielles Backing, damit ich überhaupt so weit komme, dass ich die Aufmerksamkeit erreiche. Also ich muss sozusagen, eigentlich ist es fast wie ein Produkt zu bewerben oder eine Markteinführung eines neuen Produkts in gewisser Weise. Also ich muss sozusagen, also wenn ich jetzt eine neue Cola wäre, zum Beispiel, ja, dann muss ich auch quasi genügend Aufmerksamkeit erreichen, dass ich in den einzelnen Läden in ganz Amerika verteilt sozusagen lande. Ja, dass ich nicht nur, dass ich jetzt nicht nur, wo ich gewohnt habe, in Virginia,
in den Läden stehe, sondern amerikaweit vertrieben werde, sozusagen.
Genau.
Das ist eigentlich, ja. Also da merkt man eigentlich schon, wie kapitalistisch auch das amerikanische System ist. Also es ist immer sozusagen, es geht immer um Vermarktung und es geht auch immer in gewisser Weise um Selbstdarstellung und man braucht auch die Means, also die Mittel dazu, um überhaupt so weit zu kommen, ja.
Ich glaube, das ist gar nicht so das Problem, ob du aus der Oberschicht oder der Unterschicht kommst. Ich glaube, so eine Herkunft aus der Oberschicht kann halt auch ein Problem werden, wenn die sagen, ja, der hat immer mit dem goldenen Löffel im Mund gelebt. Häufig, wenn du für eine Präsidentschaft kandidierst, bist du halt schon Senator oder Kongressabgeordneter längere Zeit und hast schon eine Reputation oder hast halt auch schon Geld verdient. Viele waren auf Elite-Universitäten und noch solche Sachen, also Military Service ist in den USA ganz groß. Den Amerikanern ist es wichtig, dass wenn du der Oberbefehlshaber bist und wenn du die Truppen in den Kampf schickst, dass du halt selber mal gedient hast und weißt, wie das ist, sich gläubig zu zeigen. Es war in den USA jetzt noch kein bekennender Atheist in den letzten Jahren Präsident, weil das für viele schon wichtig ist, Religiosität.
Mhm.
Und da einfach auch so ein Hygienefaktor ist. Die Leute, die, wenn du extra sagst, hallo, ich bin Atheist, das interessiert wahrscheinlich relativ wenig Leute, aber die Religiösen wenden sich ab. Wenn du sagst, aber hallo, ich bin religiös, dann wendet sich niemand von dir ab. Du solltest nicht besonders übergewichtig sein. Also der letzte übergewichtige Präsident ist auch schon längere Zeit her.
Mhm.
Also solche Sachen. Die Leute wollen wissen, dass du Probleme gelöst kriegst, ne? Also es sind auch so viele informelle Faktoren, die zu Beliebtheit führen und damit halt zu einer erfolgreichen Kandidatur.
Ja, also wenn du das so sagst und ich schaue mir den aktuellen Präsidenten, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, an, dann sind eigentlich nur sehr wenige Faktoren erfüllt. Aber again, ich glaube, da haben wir in einer späteren Folge sicher nochmal die Möglichkeit, da ein bisschen genauer drauf einzugehen. Ja, Wahnsinn.
So, wir haben noch 3 Punkte auf dem Zettel, Albert.
Oh, was? Okay, also lass uns, der Abend schreitet voran, lass uns auf die 3 Punkte zukommen. Genau. So, was haben wir denn noch auf dem Zettel?
Die Wahl an sich, also die Präsidentschaftswahl an sich, ich hatte es in der Nullnummer schon mal gesagt, 3. November 2020 wird gewählt, das ist immer der Dienstag nach dem ersten Montag im November. So steht es in der Verfassung. Das ist
Verfassung, also deswegen ist es Dienstag, weil es in der Verfassung steht.
Das ist der erste Dienstag, das ist der Dienstag nach dem ersten Montag im November. Da ist die landesweite Präsidentschaftswahl. Das ist übrigens kein Feiertag.
Mhm.
Von Bundesstaat zu Bundesstaat ist das unterschiedlich, ob dein Arbeitgeber dir dafür freigeben muss oder nicht. Es werden gerade Forderungen laut, dass das halt ein bundesweiter Feiertag ist, dass die Leute halt auch wirklich zu der Wahl gehen können und nicht arbeiten müssen oder so. Und
man muss registriert sein, ne? Also man kann jetzt nicht einfach sein Passwort zeigen und sagen, hey, ich bin amerikanischer Staatsbürger, ich wohne hier, ich darf hier wählen, sondern man muss sich vorher registrieren.
Das ist auch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Gerade die republikanischeren, südlicheren und konservativen Bundesstaaten haben relativ strikte Voter-ID-Laws, dass du dich halt anmelden musst dafür. Aber in manchen Bundesstaaten ist es relativ einfach, sich zu registrieren. Manche Bundesstaaten machen das automatisch und in manchen Bundesstaaten musst du gar nicht sowas vorzeigen, glaube ich. Das ist halt von Staat zu Staat unterschiedlich. Strikte Gesetze dahingehend haben häufig den Nachteil, dass die halt die afroamerikanische und auch eher arme Bevölkerung benachteiligen, die Wahl schwerer machen. Möglicherweise sieht man deshalb in republikanisch dominierten Bundesstaaten.
Mhm.
Genau, und dann gehen die Menschen halt zu den Wahlstationen und wählen dich nicht, sondern die wählen Wahlmänner. Jede Partei, beziehungsweise jeder Kandidat gibt den einzelnen Bundesstaaten eine Liste von Wahlmännern. Und die Wahlen funktionieren nach dem The Winner Takes It All Prinzip. Also mal angenommen, wir gucken jetzt mal den Bundesstaat Idaho an. Der Bundesstaat Idaho, da gehen die Menschen zur Wahl. Es gibt eine Liste von Wahlmännern für die Demokraten, es gibt eine Liste von Wahlmännern für die Republikaner. Und was die Menschen im Endeffekt wählen, ist, welche Wahlmänner weitergeschickt werden zum Electoral College.
Wenn und sind das nur Männer oder sind es auch Frauen?
Es sind auch Frauen, es sind Wahlmänner, okay. es sind Wahlpersonen. Okay, Wahlpersonen.
Wahlpersonen, okay. Und diese Wahlpersonen sind die parteizugehörig oder müssen die einer Partei zugehören oder?
Nein,
müssen oder die nicht. Wie die, werden die ausgewählt? Also werden die zufällig ausgewählt?
Die Parteien legen die fest, also die Parteien können Listen einreichen und sagen, okay, unsere Wahlmänner, unsere Wahlpersonen für diesen Staat stehen auf folgender Liste. Und wenn du den Bundesstaat nur mit 1% Vorsprung gewinnst oder auch mit 0,1% Vorsprung, dann erhältst du alle Wahlpersonen dieses Staates für deine Kandidatur. Die werden dann zum Electoral College geschickt.
Electoral College,
genau.
Genau.
Dazu kommen wir gleich. Ich wollte vorher noch auf was eingehen. In dieser Zwischenzeit deine Kandidatur für die Demokratische Partei als Präsidentschaftskandidat steht fest und der Wahl musst du natürlich auch noch Wahlkampf betreiben. Dabei ist es aber relativ schlau, sich nur auf ein ganz paar Bundesstaaten zu konzentrieren, die sogenannten Swing States.
Swing States.
In Kalifornien ist es nämlich sehr, sehr, sehr sicher, dass die Republikaner verlieren und die Demokraten gewinnen. In Wyoming ist es sehr, sehr, sehr sicher, dass die Republikaner gewinnen und die Demokraten verlieren. Außerdem gibt es da wenig Wahlmänner. Es gibt ein paar Bundesstaaten, wo in den letzten Jahren es immer unklar war, wer jetzt die Wahl gewinnt, das sind so Virginia, Florida, Nevada,
Pennsylvania.
Und noch ein paar mehr, das kann sich halt auch von Wahl zu Wahl ändern, aber man sieht, wenn man sich die Daten anguckt, dass diese Bundesstaaten mit der meisten Aufmerksamkeit bedacht werden. Es gibt Bundesstaaten, die gar keinen Besuch vom Präsidenten beispielsweise oder vom Präsidentschaftskandidaten beispielsweise erhalten, weil alle anderen sind quasi gesetzt. Da kriegt man direkt alle Wahlmänner. Also auch wenn du in Kalifornien dein Ergebnis um 5% verbessern würdest und hast 70 anstatt 65% der Stimmen, bringt es halt nichts. Deshalb ergibt es Sinn, sich nur auf diese paar Bundesstaaten zu konzentrieren.
Das heißt, dass ich auch Präsident werden kann. Ich muss eigentlich gar nicht die Mehrheit der Stimmen haben, sondern ich brauche einfach nur die meisten Wahlmänner.
Du brauchst einfach nur die meisten Wahlmänner, genau. Da kommen wir nämlich jetzt zum Electoral College. Das Electoral College. Electoral College. auf Deutsch würde man sagen, oder wird es häufig übersetzt mit Wahlmännerkollegium, oder wir sagen jetzt Wahlpersonenkollegium.
Genau.
Die wählen den Präsidenten eigentlich. Da sitzen 538 Menschen drin. Und zwar erhält jeder Bundesstaat so viele Wahlmänner, wie er Kongressabgeordnete hat, plus die Anzahl der Senatoren. Und da man immer mindestens einen Kongressabgeordneten hat und zwei Senatoren, gibt es pro Bundesstaat mindestens 3 Wahlmänner. Außerdem darf der District of Columbia, also Washington D.C., obwohl es kein Bundesstaat ist, seit 1961 und dem 23. Verfassungszusatz auch Wahlmänner stellen. Und zwar immer so viel, wie der kleinste Bundesstaat hat. Also in dem Fall Wyoming hat 3 Wahlmänner, Washington D.C. darf 3 Wahlmänner entsenden oder 3 Wahlpersonen.
Okay. Okay.
Und die stimmen dann darüber ab, wer Präsident wird. Die sind nicht gebunden an den Ausgang der Wahl in ihrem Staat. Also sagen wir mal, Jack ist Wahlmann. Der könnte sich, wenn er wollte, umentscheiden. Das heißt, obwohl er ist Wahlmann in Kalifornien, obwohl er gewählt wurde, also die Demokraten gewonnen haben, könnte er für den republikanischen Kandidaten stimmen.
Aber da muss ich mal ein ernstes Wort mit Jack reden, wenn ich gewählt werden würde in Kalifornien. Ich bin ja demokratischer Kandidat.
Genau.
Und dann wählt er nicht für mich. Da kann ihm nichts passieren.
Nee, da kann ihm nichts passieren. Manche Bundesstaaten, in 34 Bundesstaaten, In 24 Bundesstaaten müssen die Wahlmänner nicht für den Kandidaten stimmen. In den anderen Bundesstaaten können sie das tun, werden aber dann bestraft. Das kann nicht rückgängig gemacht werden, aber sie können dann halt ins Gefängnis kommen dafür.
sie dürfen zwar, aber sie kommen dann ins Gefängnis.
Genau, aber manche sagen einfach, ne, da haben wir keine gesetzlichen Regelungen zu. Das passiert aber sehr selten. In der Historie der Vereinigten Staaten musste man halt mehrere Tage mit dem Pferd von Kalifornien nach Washington reiten, damit auch nur die kleinste Nachricht überbracht werden konnte. Und damit die Wahlmänner dann nach Washington kommen, hat das gedauert. Und da hätten die dann nochmal auf die neuesten Ereignisse reagieren können mit einer Veränderung ihrer Stimme. Heutzutage ist das halt eigentlich nur noch ein Relikt. Und führt unter anderem dazu, dass die verschiedenen Bundesstaaten unterschiedlich stark vertreten sind. Also eine Stimme in Kalifornien ist weniger stark als eine Stimme in Wyoming.
Woran liegt das?
Einfach auf der Verteilung. Das ist ja nicht, dass eine Person eine Stimme hat, sondern Wyoming hat 3 Wahlmänner, weil sie halt 2 Senatoren haben, 1 Kongressabgeordneten. Und Kalifornien hat aber, also ich meine, da wohnen 500.000 Leute, ne? Kalifornien hat 40 Millionen, die bräuchten also deutlich mehr.
Mehr als das Zehnfache eigentlich, ne?
Genau. Ja, ja, oder knapp das Zehnfache, genau.
Ja, das knapp das Zehnfache, sorry, ja, genau. Ich habe irgendwo gelesen, dass das damit zusammenhängt, auch, dass es schon in der Verfassung mit implementiert worden ist, damit quasi die kleinen Staaten in diesem föderalistischen System gestützt werden. Kann sein, dass ich das jetzt irgendwo vielleicht falsch verstehe, aber das sollten wir auch noch mal kurz, ich glaube, das hat mit den Founding Fathers zu tun, dass die Wahlmänner sozusagen oder dass die Anzahl der Wahlpersonen limitiert ist zwischen den Staaten.
Ja, das hat so ein bisschen eine, so eine Kaskade. Also, das wird ja vergeben von Senat und Kongressabgeordneten. Und beim Senat war es auf jeden Fall so, dass auf der Gründungsversammlung es 2 Pläne gab. Die einen wollten nur den Kongress, also nur ein Haus haben, wo das repräsentativ gewählt wird, was es ja auch gibt. Und dann wollten ein paar Bundesstaaten, die kleineren nämlich, einen Senat haben, wo jeder Bundesstaat gleich viele Senatoren erhält, also gleich viele Stimmen. Das war der Virginia-Plan gegen den New Jersey-Plan. Weil die kleinen Bundesstaaten halt Angst hatten, von den Großen überstimmt zu werden. Wenn bei dir 40 Millionen Leute wohnen, dann kannst du halt deutlich Wyoming und andere Bundesstaaten überstimmen. Und das bildet sich auch im Electoral College ab, ganz klar. Ist halt trotzdem undemokratisch, weil dann haben halt Landmassen in dem Sinne Stimmrechte und nicht die Menschen, die dort leben.
Ja.
Genau. Ja. Aber genau, das ist so. Wir werden auch hoffentlich auf den Senat und den Virginia Compromise nochmal kommen in diesem Podcast und das nochmal genau aufdröseln.
Ja.
Aber super. Das ist so.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Und das Electoral, wie sagt man das jetzt gerade?
Electoral.
Electoral. Electoral yeah. College. Das Electoral College hat halt auch dazu geführt, dass bisher in 4 Präsidentschaftswahlen nicht die Person gewonnen hat mit den meisten Stimmen, sondern die Person, die halt die meisten Wahlmänner bekommen hat. Das war 1876, 1888, 2000 bei Gore und Bush und jetzt 2016 bei Donald Trump und Hillary Clinton. Hillary Clinton hat 2 Millionen Stimmen mehr erhalten als Donald Trump im Popular Vote, aber weniger Wahlmänner aufgrund der Verteilung.
Aufgrund der Verteilung. Ja klar, weil Hillary wahrscheinlich in Kalifornien abgezahlt
hat.
Genau,
in den großen bevölkerungsreichen Bundesstaaten hat Hillary Clinton gewonnen und in den ländlichen Gebieten Donald Trump.
Kann man das eigentlich noch demokratisch nennen oder?
Da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Es hat demokratische Elemente, also demokratisch ist ja in dem Sinne erstmal nur Demos Kratos, eine Herrschaft des Volkes. Was wir in Deutschland haben, ist ja auch in dem Sinne nicht demokratisch, weil wir nicht jeder über jedes Gesetz abstimmen, sondern wir haben repräsentative Verhältnisse in einem republikanischen System. Die USA sind ja auch eine Republik, genau wie wir. Und ich denke, das hat auf jeden Fall demokratische Mängel dieses Systems. Das kann halt auch dann dazu führen, dass der Staatsstruktur an sich misstraut wird, was ich problematisch finde, aber das hat halt auch demokratische Elemente, ne? Also das ist ja nicht A oder B, das ist nicht demokratisch und undemokratisch, das kann halt auch, das kann halt auf einem Spektrum existieren.
Ich finde das spannend zu sehen, weil, wie gesagt, ist
quasi der Einfluss von Geld auf die öffentliche Meinung, ist sowas demokratisch oder ist es nicht demokratisch?
Ja, oder dass nicht jede Stimme gleich zählt, das ist halt auch echt ein Problem, ne?
Ja.
Also dann irgendwann sagen die Leute ja auch, ey, ganz ehrlich, wir wählen ständig für die Demokraten und die gewinnen, aber wir haben keinen Bock mehr, weil wir immer von Republikanern regiert werden, so.
Ja, ja.
Das kann halt echt den Zusammenhalt in diesem Staat gefährden und ich hoffe, dass die in den nächsten Jahren Änderungen daran vornehmen, weil aktuell ist es so, dass die Demokraten verlieren gegen die Republikaner, aber was ist, wenn die Republikaner mal den Popular Vote gewinnen? Die Demokraten den Popular Vote verlieren, dann kommt trotzdem demokratischer Präsident, dann ist das Geschrei groß. Dann wird nicht mehr gesagt, ja, aber die kleinen Bundesstaaten müssen auch repräsentiert werden.
Also du denkst, dass auch die Republikaner manchmal Probleme im demokratischen Verständnis haben.
Ja.
Wenn es nicht in ihrem Sinne liegt, sozusagen.
Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es wohl eine Mehrheit dafür gäbe in den USA, das behaupte ich jetzt einfach mal so, aber dass solche Änderungen halt schwierig sind und schwieriger werden, wenn man das lange nicht tut. Dann ist dieses Wahlsystem, wird auf so ein Podest gehoben, das hat sowas, erhält sowas Heiliges und nichts und das wird so, ja, uns haben sich die Urväter mal ausgedacht, da dürfen wir nichts dran verändern und man kann das auf jeden Fall mal auf die aktuelle Realität updaten. Als die USA gegründet wurden, die Gründungsväter fanden Parteien ein ganz schlimmes System, die wollten auf keinen Fall ein Parteiensystem haben. Dass die USA sind einfach nicht dafür designt, dass es Parteien gibt. Jetzt gibt es halt Parteien und das.
Und es gibt nur zwei, die relevant sind.
Genau, es gibt nur zwei, die relevant sind, weil sie halt dieses Winner-Takes-It-All-Ding haben und das kann halt irgendwie problematisch sein und die brauchen dann eine große Integrationswirkung. In Deutschland haben wir die Grünen, die FDP, die Linken, die SPD, CDU, AfD, also große relevante Parteien, da kann sich jeder irgendwie was finden. Das wäre dann quasi so, und als wenn du in Deutschland sagen müsstest, okay, du kannst zu CDU, FDP, AfD gehen oder zu Grün, Linke, SPD, so als eine Partei.
Ja,
und dieser Clash ist halt auch, glaube ich, ein Problem. Ich meine, das funktioniert sehr gut und man muss den USA immer zugute halten. Hannah Arendt sagte das mal, ich habe das Buch irgendwo hier stehen. Die USA wären immer so stolz darauf, dass die größte Volkswirtschaft wären und dass die so reich sind. Worauf die USA eigentlich stolz sein sollten, ist, dass sie die stabilste Demokratie sind. Ich meine, das Land existiert jetzt seit über 200 Jahren und hatte in der Zeit noch keine Änderung der Verfassung und Ähnliches. Das ist ein System, was einfach bisher sehr, sehr gut funktioniert hat.
Bis auf den Bürgerkrieg, aber du hast recht, also praktisch dieser Übergang der Macht also jetzt zum Beispiel jetzt von Obama, Demokrat auf Trump, ist immer ohne Gewalt erfolgt, ja. Also es ist immer der Vollzug, das ist eine Zeremonie, aber es erfolgt ohne Gewalt.
Genau,
also,
die gewaltsame Machtübergabe. Gewaltlose, haha.
Gewaltlose Machtübergabe, ja. Und das ist, also das zeichnet das Land schon aus mit all den Problemen, die es hat, aber das völlig außer Frage steht, ja, auch jetzt mit einem Kandidaten, der die Wahl gewonnen hat, den man vielleicht auch ethisch, moralisch fragwürdig halten kann, das hält diesen Prozess nicht auf, ja, also er wurde gewählt und dadurch ist er Präsident und es hat auch keiner der Wahlmänner, ich glaube, es gab sogar da einen Aufruf an die Wahlmänner, dass Trump nicht wählen sollte, an die Wahlpersonen, sorry, aber das hat nicht stattgefunden. Also alle der Wahlpersonen haben so gestimmt, wie in den Staaten abgestimmt worden ist, soweit ich weiß. Und das ist schon stark eigentlich. Also das ist schon stabil, da hast du recht.
Ich meine, die USA haben halt auch immer noch starke Institutionen. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn Donald Trump halt sein Muslim-Ban da versucht durchzuwinken, dann gibt's halt Gerichte, die sagen, nee, so, aber hier nicht, mein Freund. Also das System, auch wenn es irgendwie echt, gerade weil sich die politischen Realitäten halt auch einfach ändern in dem Land, funktioniert's halt noch. Und ich glaube, dass die Spannungen in den nächsten Jahren aber noch größer werden und es halt Veränderungen geben wird daran. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Folge.
Ja, wir müssen auch unbedingt auf die Gewaltenteilung eingehen und den Supreme Court zum Beispiel.
Und
also,
genau, die Checks and Balances, das werden wir alles in den nächsten Folgen bearbeiten und beackern. Deshalb lass uns für heute noch einfach diese Folge abschließen. Denn wenn du gewonnen
bin
hast...
Bin ich jetzt schon Präsident?
Du bist, nee, du bist noch nicht Präsident. Du hast die Wahl gewonnen. Ach, nee. Und das Electoral... Richtig?
Electoral.
Electoral. Das Electoral College hat für dich gestimmt, aber du bist noch nicht Präsident. Du bist
Präsident. Du hast noch 1,5 Jahre Zeit, um das zu lernen. Also mach dir keine Sorgen.
Du bist Präsident-elect. Du bist okay. Also schon in Washington unterwegs mit deinen guten Campaign-Leuten. Die werden häufig übernommen. Und das ist die Transition Period, wo quasi die Schlüssel übergeben werden zum Weißen Haus. Es wird gezeigt, okay, hier arbeiten wir gerade dran. Unsere Intelligence Services haben das gesehen. So eine Transitionsphase, wo die deine Leute eingearbeitet werden für das Weiße Haus. Und am 20. Januar um Punkt 12 Uhr vor dem Kapitol in Washington auf der National Mall wirst du deinen Amtseid schwören. Mhm. Deshalb spreche mir jetzt nach. Im Hintergrund hören wir schon die amerikanische Nationalhymne spielen. Hand okay. auf die Bibel.
Okay, Moment, ja. Hand drauf.
Ich, Albert Menacher.
Ich, Albert Menacher.
Schwöre feierlich.
Schwöre feierlich.
Dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Getreulich ausführen und die Verfassung der Vereinigten Staaten.
Getreulich ausführen. Und die Verfassung der Vereinigten Staaten
nach besten Kräften wahren, schützen und verteidigen werde.
Nach besten Kräften wahren, schützen und verteidigen werde. So wahr mir Gott.
Glückwunsch!
Ja!
Ja! Endlich haben wir es geschafft!
Party! Oh wow, das war jetzt ja richtig feierlich. Ja. Gut, so, was wird meine erste Amtshandlung sein? Da können wir vielleicht, nee, wir müssen jetzt eigentlich wieder dann zurückgehen und schauen, was jetzt in den einzelnen, gerade im demokratischen Prozess jetzt passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Ich glaube, wir sollten auch ein bisschen auf die Kandidaten eingehen. Werden wir sicher nicht alle schaffen, weil ich denke wirklich, wir sind an die 50 Kandidaten und Kandidatinnen, die ihr Interesse zumindest ausgedrückt haben. Also ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun und noch einiges zu lernen.
Genau, das sehe ich genauso.
Okay. Gut, wollen wir es dabei belassen oder haben wir noch irgendwas vergessen, was wir unbedingt erwähnen sollten?
Ich glaube, wir können für heute einen Deckel drauf machen.
Okay.
Vielen Dank, dass ich dich auf diese Reise mitnehmen durfte, Albert.
Ja, ich freue mich auch. Jetzt als Präsident weiß ich nicht, was ich als erstes machen werde.
Ich merke schon, dass dir die Macht zu Kopf steigt.
Oh ja, naja, das ist das Bier. wir sollten noch darauf hinweisen, du hast schon einen Twitter-Account angelegt, einen Instagram-Account. Vielleicht sollten wir da kurz drauf hinweisen.
Genau, wir haben einen Twitter-Account angelegt, dessen Name ist
2020
und beides ist nochmal in den Shownotes verlinkt. Nächstes Mal habe ich auch die Namen direkt dabei.
Okay, und eine E-Mail-Adresse haben wir auch schon oder musst du die noch? Die
E-Mail-Adresse haben wir, das ist 2020podcast@gmail.com. Ihr könnt uns dort gerne schreiben, Feedback geben, Kritik, Anregungen, Themenhinweise und ansonsten bitte erzählt euren Freunden von dem Podcast, wenn es euch gefallen hat.
Und ja, 2020 ausgeschrieben, ne? Nicht die Zahl.
Genau, 2020 ausgeschrieben, immer. Alles immer 2020 ausgeschrieben.
Wunderbar. Felix, ich danke dir. Ich hatte einen vergnüglichen und informativen Abend und ja, ich hoffe.
Da fühle ich mich ja glatt wie Ranga Yogeshwar.
Hä? Was?
Da fühle ich mich ja glatt wie Ranga Yogeshwar, wenn ein Abend informativ und vergnüglich war.
Ja, Infotainment im besten Sinne. wenn du noch irgendwelche Rückmeldungen hast, wenn du bemerkt hast, dass wir irgendwas falsch gesagt haben, melde dich bei uns. Wir haben nicht 20 Jahre amerikanische Politik studiert. Das heißt, wir werden sicher ein paar Fehler auch machen, aber wir wollen quasi alle unser Wissen vergrößern und auch ein bisschen Spaß dabei haben. Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal.
Okay, ciao.
Danke, Felix. Macht's gut. Ciao.